Welchen Sender hören Fische am liebsten?
Hi TV. Hören.
Ein Störsender.
Störsender?
Nee, der Stör ist ein Fisch.
Wirklich? Jetzt gerade überlegt, Stör ist ein Fisch. Okay, gut. Liebreizen.
Extreme.
Euer ehrlicher Real Talk zu Liebe, Elternsein und Gleichberechtigung mit einer Portion Chaos, viel Herz
und leider immer einem Dad Joke.
Wir sind Sarah
und Steph.
Karma! Das ist fucking Karma!
Das war jetzt auch noch nie passiert.
Ja, und das ist da was wie Alga.
Na!
Na!
Ach, Sarah!
Ja, liebe Sarah, was hat dich beschäftigt in der Woche 2 hier auf Bali?
Ja, 2 Wochen sind jetzt rum, oder? Ja.
Heute ist genau Halbzeit.
Heute in 2 Wochen fliegen wir wieder heim.
Meine Mama hat es genau gewusst, die wartet schon wieder.
Den Abrisskalender, glaube ich, daheim. Mich hat beschäftigt, dass wir heute am Strand waren und da gibt es ja sozusagen, also wir sind gerade in Uluwatu, ganz im Süden von Bali, und es ist eine Steilküste, das heißt, die Strandabschnitte sind ganz klein und schmal und es gibt aber trotzdem irgendwie so Liegen, wo man liegen kann, so 2 Reihen. Und wir
eine Liege 100.000.
Bitte?
Eine Liege 100.000.
Genau, kostet 100.000.
Du hast gefragt, ob sie es billiger machen können. No, 100.000.
It's always.
Super verhandelt.
Ja. Okay. Ja, aktuell bin ich nicht so im Verhandlungsgame.
Wir kommen aber vor, in Bali wird nicht so verhandelt.
Doch, habe ich extra nochmal nachgelesen.
Echt?
Dass sie teilweise das auch sogar erwarten. Also bei eben auch beim Roller ausleihen, halt haben wir uns ja einen Roller ausgeliehen.
Aber da wollte ich auch verhandeln. Hat mir auch nicht, ist mir auch nicht entgegengekommen. Und dann habe ich unsere Vermieterin gefragt, haben wir einen guten Preis gekriegt.
Ja, eben. Ja, dann hat er wahrscheinlich keinen Bock gehabt, aber prinzipiell ist schon so ein bisschen Verhandlungsspielraum drinnen.
Okay.
Also jetzt nicht im Restaurant, aber halt.
Ja.
Bei den anderen Liegen in Canggu habe ich auch gehandelt und ist dann nur billiger geworden.
Ja, stimmt.
Oder da haben wir 100.000 für 2 Liegen gezahlt.
Okay,
generell
aber,
sind wir ja gerade Millionäre.
Das ja. Ist so. 1 Million indonesische Rupie sind 50 Euro
ungefähr.
Ja.
Ja. Und wirklich dieses Rechnen mit diesen Summen, das macht dann komplett
war voll
wahnsinnig irgendwie, gell?
Ja. Also ein roter Schein, das sind die größten Scheine, die sie haben, sind
50
5 Euro.
Euro.
Na, 5.
Ja, Mann, ja. Sag ja.
Oh Gott. Ja, und morgen gehen wir surfen. Yeah. Oder?
Ja.
Ja, aber was hat dich am Strand heute beschäftigt?
Ja, auf jeden Fall, wir haben dann nur noch eine Liege in zweiter Reihe bekommen. Und vor mir lag dann, also direkt die Liege vor uns, war so ein Typ, schon ein bisschen so grau meliert, ein bisschen, was wird der gewesen sein, vielleicht so Anfang 50, oder? Ende 40, Anfang 50
ja,
vielleicht.
Ende 40.
Mitte 40, Ende 40. Auf jeden Fall habe ich das dann schon gesehen, der war die ganze Zeit am Handy, wir haben uns halt umgezogen und er hat halt offensichtlich irgendwie das Meer gefilmt. Und Richtung Meer an diesem wunderschönen Strand standen halt da ganz viele wunderschöne Frauen in super knappen Bikinis. Und mir ist dann schon so aufgefallen, dass der irgendwie immer zoomt. Und ich war dann aber auch mit den Kids so beschäftigt und dann habe ich irgendwann gecheckt, hey, der filmt Arsche. Also da hat wirklich reingezoomt und die Mädels gefilmt am Strand. Und ich bin dann vorbeigegangen, habe die ganze Zeit überlegt, was mache ich jetzt? Konfrontiere ich ihn damit? Und da war ich aber in dem Moment mir auch wieder nicht so sicher. Vielleicht
ja,
filmt er ja trotzdem einfach das Meer. Vielleicht filmt er ja einfach nur die Surfer. Ich habe es aber gesehen, dass er einfach immer wieder auf Mädels gefilmt hat. Also es war ja die links neben ihm, das Pärchen.
Mhm.
Also die hat da 100%ig mehrfach gefilmt gehabt.
Okay.
Und ich war halt irgendwie auch so, sage ich jetzt was?
Ich habe ihn jetzt nie auf frischer Tat gesehen. Du hast es immer nur gesagt.
Ja, ich bin dann, wir sind dann vor zum Wasser gegangen und ich habe es dann beim Wasser unten quasi dir gesagt, weil du warst irgendwie schon weiter vorne und ich war halt zuerst mir auch nicht sicher, was es für ein Landsmann ist, dass ich es dir irgendwie sagen kann, dass es versteht er vielleicht Deutsch oder so. Deswegen habe ich es da erst da unten gesagt Und dann habe ich halt auch gesehen, wie er das Handy halt quasi auch gerade wieder so pfeilt, gerade, keine Ahnung, hat er mich vielleicht beim Vorbeigehen auch gefilmt, keine Ahnung, ich weiß es nicht da. Aber es ist halt irgendwie voll das ungute Gefühl gewesen. Und er hat es dann am Nachmittag nochmal gemacht, also am späteren Nachmittag, ich weiß nicht, du warst gerade irgendwie Eis holen oder so.
Mhm.
Und da habe ich dann mein Handy rausgeholt und ich wollte ihn eigentlich gerade in dem Moment filmen, dass ich vielleicht sonst einfach ein Video mache, weil man hätte sein Gesicht nicht erkannt. Aber man hätte vielleicht irgendwie erkennen können, wenn ich reinzoome, was auf seinem Handy zu sehen ist. Und dann ist, glaube ich, entweder bist du da wieder bei seiner Liege vorbeigegangen, irgendwer ist da ganz knapp vorbeigegangen und dann hat das Handy auf Seiten dann und dann war es für mich nicht mehr sicher.
Also bist du sicher, oder hat er das
also
gemacht?
Wirklich so zu 99,9% bin ich mir sicher, dass er einfach wirklich auf Frauen gefilmt hat, also auf Frauen gezoomt hat und sie gefilmt hat. Und
was tut man mit so Videos dann?
Ich weiß nicht. Es ist einfach widerlich. Und das
schaut
ist so,
man sich dir dann daheim an.
Ja, und weißt du, was da mein Gedanke so war? Dass sich jemand also sicher fühlt. Also was, der lag in der ersten Reihe und ihm war einfach völlig bewusst, dass hinter ihm einfach alle Leute liegen.
Mhm.
Und das war ihm einfach egal.
Mhm. Ja,
einfach
keine
das Selbstbewusstsein.
Ahnung. Warum?
Das manche Männer dann mitbringen.
Es waren zwei so Typen, oder? Es waren ja sonst ganz viele Pärchen und da sind zwei Freunde, glaube ich, miteinander unterwegs gewesen.
Also sie haben halt Französisch gesprochen,
mhm.
in dem an Franzosen und ja, aber einfach nur ekliges Verhalten und es war wirklich so, es hat mich beschäftigt, hätte die hingehen sollen, aber in dem Moment fällt mir dann auch immer wieder der Mut, einfach jemanden so mit zu konfrontieren, weil man macht halt dann wahrscheinlich voll die Szene am Strand, er streitet es ab, dann kann ich sagen, zeig dein Handy, zeig deine Galerie, dann sagt er, na, ja, okay.
Ja,
und
ich denke mal, und dann holst du einen balinesischen Polizisten oder was soll da großartig rauskommen. Ich habe es überhaupt nicht gesehen. Ich muss sagen, mir war es dann auch wurscht, weil ich es nicht genau gesehen habe.
Ich glaube, dass er mich auch gefilmt hat, weil ich bin vorbeigegangen mit und
denkst
zu
du manchmal dann? Einfach auch vielleicht nur zu sehr an so negative Sachen und es ist gar nicht alles so?
Ich habe es ja gesehen.
Okay.
Ich habe es auf seinem Handy gesehen, dass er einfach rangezoomt hat. Also natürlich nicht auf mich, sondern auf andere Frauen.
Hm.
Und wie ich runtergegangen bin, ich habe mich dann ja nochmal umgedreht, wo ich es dir gesagt habe und habe gesehen, er hat sein Handy gerade wieder pfeilt gerade. Und es war irgendwie so vom Winkel her auch Richtung uns gerichtet.
Hm.
Und es ist dann schon ein komisches Gefühl.
Ja,
die Kids sind auch irgendwie dann so nackig herumgelegen und es ist einfach, es fühlt sich so ungut an. Und die haben vor uns zusammengepackt und ich habe nur kurz überlegt, dass ich so quasi beim Gehen hin ruf, so quasi, ich hoffe, er hat gutes Bildmaterial halt. Also irgendwie so ein Satz, aber dass er halt war's, ich habe es gecheckt, aber es hätte ja wahrscheinlich eh nichts geändert und ja, was hätte es gebracht, so. Und irgendwie,
es ist einfach arschig, dass er es macht, ich weiß auch nicht für was. Ich weiß auch gerade, ich bin später auch am Strand unten gestanden und habe die Surfer mit unserer Vlog-Kamera gefilmt. Keine Ahnung, was bei dem breiten Bild sonst alles noch drauf war. Das sind 100 Menschen gefühlt.
Ja, aber das ist doch ganz was anderes, als wenn ich mit einer Intention, du filmst einfach quasi das Setting an dem Strand, das ist ja völlig okay. Also wenn jemand einfach zum Meer runter filmt und
ja,
sagt…
Ja, theoretisch darfst du es auch nicht, oder?
Wenn
ab einer gewissen Anzahl
ab einer
Menschen,
gewissen,
ja.
Genau, so geht es, ab einer gewissen Anzahl von Personen, ich würde gerade sagen, hast du eine Tourfilmproduktion, aber ich soll es auch wissen, ist es okay und in einem öffentlichen Raum, sowas kann dir das auch niemand eigentlich als Streitpunkt auslegen, also wenn du dich an einem öffentlichen Strand befindest und jemand filmt das Meer, dann ist es prinzipiell eigentlich okay. Aber
dann,
wenn du natürlich.
Dann kann der schmierige Typ wahrscheinlich sagen, er darf da filmen.
Ja, aber wenn du ranzoomst und es ist nur eine Person zu sehen.
Das wahrscheinlich nicht.
Dann nicht, weil dann verletzt du eigentlich die Persönlichkeitsrechte von. Also du müsstest eigentlich um Erlaubnis fragen, ob du die Person filmen darfst. Und heimlich filmen, um. Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, wo da die Rechts. Wie da die Rechtslage ist bei sowas. Aber fühlt sich auf jeden Fall extrem uncool an.
Verstehe ich auch nicht, was er jetzt damit macht daheim.
Ja, kann man sich nur ausmalen, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung.
Ich habe dann nur noch gesehen, ich konnte echt so gut auf sein Handy schauen, wie oft der hat halt immer wieder seine Insta-Stories gecheckt. Also wer es alle angeschaut hat, dann wahrscheinlich so durchschauen die Liste, welche Personen.
Und, spannender Typ.
Ekliger Typ.
Ja. Ja, auf jeden Fall, keine Ahnung. Wenn ich so einen Typen sehe, wenn ich genau sehe, dass er das macht, vielleicht würde ich dann hingehen. Halt, du hast gesagt, du glaubst, der hat das gefilmt. Warst auch nicht 100% sicher. Dann denke ich mir, bin auf Bali, weiß nicht mehr, welche Sprache die Leute neben mir sprechen, was da alles rauskommt. War mir halt zu mühsam. Vielleicht hätte ich das daheim gemacht. Ich weiß nicht. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß nicht mehr, da, was sollte rauskommen. Da streitest mit irgendeinem Franzosen an einem indonesischen Strand. Keine Ahnung, was das bezwecken würde, wenn ich da anfange, probiere Zivilcourage. Er hat jetzt nicht jemanden angegriffen, er hat etwas absolut Verwerfliches gemacht, aber er kann geschadet. Ab wann muss man einsteigen? Weißt du, wie man? Ab wann steige ich ein?
Ja.
Als ehrenhafter Mann.
Wenn du in meiner Situation gewesen wärst, dass du es von Anfang an so gesehen hättest?
Vielleicht hätte ich was so Schwaches, Gesatzl auf Englisch gesagt. And did you zoom in good? Oh, keine Ahnung.
Ja.
You have a good shot? Keine Ahnung. Vielleicht lacht er dann und tut weiter. Was ist das dann? Es gibt einfach Idioten.
Ja.
Ja.
Nee. Naja, keine Ahnung. Mir hat's auch beschäftigt. Ich habe nichts gesagt, auf jeden Fall.
Ja, finde jetzt nicht verwerflich, dass du nichts gesagt hast.
Ja. Was hat die beschäftigt?
Mit beschäftigt, ob man vielleicht daheim manchmal overprotective ist und da irgendwie dann fahrlässig oder ob es einfach dem Land angepasst ist, weil wir sind mit den Mädels in das Wasser gegangen. So ganz schöner Wellengang. Also man muss schon aufpassen mit den Kindern. Und das Zweite ist, wir sind jetzt heute zum ersten Mal, haben wir unser Moped ausgeglichen jetzt für die nächsten 10 Tage und fahren jetzt zu viert mit dem Moped herum.
Ja, du wolltest das unbedingt.
Ja. Ja, ist ja auch voll fein, oder? Wie cool war das jetzt zum Essen fahren, zum Strand fahren.
Ja, es macht nicht so viel Unterschied, ob man dann halt über die App
kurz... Ja, aber andauernd so einen Fahrer holen und den suchen, es ist schon viel mühsamer. Man ist so viel freier. Aber witzig ist es halt schon, es fährt halt 50% ohne Helm herum.
Ja, und man muss sagen, es ist schon echt gefährlich. Also mich stresst es auch, da hinten oben zu sitzen. Also ich sitze ganz hinten, ich muss mich da richtig festhalten, wenn du Gas gibst, dass ich nicht hinten zurückrutsche. Und
ist es fahrlässig, dass wir das machen? Oder fahren wir lässig?
Puh, da die Schmähheit wieder. also es kann schon viel passieren. Das, und auch der Straßenverkehr, wie sie fahren einfach absolut rücksichtslos. Es ist sich so, jeder halt sich selber der Nächste. Und es wird irgendwie nicht so auf die Allgemeinheit geschaut, an so einer Kreuzung oder so. Das ist ja nicht wirklich geregelt, oder? Es ist einfach so, du musst irgendwann einfahren in die Kreuzung und halt hoffen, dass alle wirklich in Schritttempo irgendwie sich einfädeln. Ja.
Also es funktioniert eigentlich ganz gut. Ich habe auch noch keinen Unfall gesehen und so bis jetzt.
Toi.
Es fahren ja dann alle okay.
Es sind schon super viele Schlaglöcher irgendwie auf der Straße. Also halt, wo wir da zum Strand gefahren sind, die Straße, die war schon absolut grenzwertig dann auch, oder? Dann da war es ja irgendwelche absurden Speedbumper, dann aber wieder irgendwelche fünf Löcher hintereinander. Im Boden.
Ja, das stimmt schon.
Also es ist schon, die Mädels haben eh gesagt.
Ja, sie feiern es voll.
Hier kann man einfach ohne Helm fahren und niemand straft einen. Oder wie haben sie halt gesagt? Ja.
In Bali wird man nicht gestraft.
Ja.
Naja, ist nicht fahrlässig, oder? Wir fahren ja vorsichtig.
Du fährst, ich sitze nur hinten oben.
Ja, ich passe auf euch drei.
Ja, bitte. Und dann rufen sie immer nur, Papa, schneller. Und dann kommt man vor, das zündet das Dino an und du fährst dann an schneller.
Soll ich das Auto überholen?
Ja, und ich sitze hinten oben voll gestresst.
Naja.
Und das mit der Welle, naja, also.
Welcher Welle?
Ja, heute.
Ach so, ja.
Es war halt auch so, dieser Strand ist halt nicht wirklich kindgerecht oder für Kinder gemacht. Das ist
ja kein Schwimmstrand.
Eben, dass man du kannst da als Erwachsener nicht wirklich reingehen zum Schwimmen. Du musst immer schauen, dass nicht du irgendwie von Wellen irgendwie weggezogen wärst oder von der Strömung. Wir sind halt einmal rein, damit sie sich einmal kurz abkühlen können, weil es einfach auch unpackbar heiß ist. Und ich habe es ja ganz gut gemacht eigentlich.
Ja, wir sind dann beide mitten in so einem Wellenset gestanden, dass man mit den Kindern durch relativ große Wellen durchtauchen hat müssen.
Ich habe nur zu einer Maus nur gesagt, oh, da kommen jetzt wieder große Wellen, wir müssen jetzt durchtauchen. Und sie waren so, nein Mama, und diese, es nutzt nichts, Welle, bumm. Und ich mit ihr wirklich so, ja, sie voll festgehalten und durchgetaucht. Und dann, du musst dir dann erstmal wieder rauskommen, auch mit der Strömung. Also es ist schon echt gefährlich. Aber das geht auch nur, weil die zwei einfach verhältnismäßig gut schwimmen können voll für ihr Alter.
Man darf sie trotzdem keine Sekunde.
Wir haben sie die ganze Zeit festgehalten. Aber das würde ich jetzt nicht, morgen nicht wieder machen. Na, das war jetzt halt so, okay, das ist wirklich krasse, krasse Strömung.
Und das geht allein gut, aber nicht mit einem Kind.
Nein. Ja, ich finde es allein schon stressig. Es ist irgendwie, dass man merkt, dass im Wasser sind auch voll viele Steine und was ist da alles herumgewirbelt worden.
Ja, eben, so Steine ist ja ein Riff. Ja, also ich finde es nicht fahrlässig, weil wir ja in Bali sind, jeder fährt so herum und irgendwie sind ja alle ganz okay unterwegs und schauen ja aufeinander. Aber zum Beobachten gibt es ja mega viel da. Ich habe noch ein paar.
Bitte.
Warum gibt es in jedem Bett, in jedem Doppelbett nur eine große Decke? Überall da. Keiner hat seine eigene Decken.
Aber es sind für das, dass wir auf Bali sind, extrem dicke Decken.
Mhm.
Weil wenn man in Italien auf Urlaub ist oder so, dann hat man nur irgendwie so ein Laken.
Ja, weil da jeder eine Klimaanlage eingeschalten hat.
Ja. Aber ist mir auch schon aufgefallen, dass es immer die Doppeldecken gibt. Aber die sind wenigstens groß genug, ich finde. Weil sonst nervt mich das ja unfassbar, ja, solche Decken. Aber ich finde, es geht voll. Mhm. Man kommt sich nicht so in die Quere, oder?
Ja, es geht. Man zirkt manchmal, damit man wieder Decke hat.
Findest du? Ich finde, es ist bisher recht harmonisch abgelaufen.
Okay.
Unter diesen Decken.
Und was mir nur aufgefallen, dass du noch nie das Hakenkreuz da gesehen hast in generell hinduistische Regionen, glaube ich, oder? Hauptsächlich. Dir ist das noch nie aufgefallen.
Na?
Dass das ein Glückssymbol ist, hast du nicht gewusst?
Nein, ich hab das nicht gewusst. Ich hab gedacht, da ist ein Hakenkreuz.
Swastika.
An der Tür, oder wo haben wir es gesehen? Oder im
das Monkey Forest. Das sind Nazis, oder?
Ja, ich hab dann gedacht, keine Ahnung, hat es da irgendwer hingemacht? Oder jetzt in dem Moment nicht so schnell hinterfragt, aber also, ich mir ist dann nur aufgefallen, ach krass, da ist ein Hakenkreuz. Und dann warst du so, das ist ja ganz oft in Asien und weißt du das nicht? Wieso kennst du das nicht? Ich so, ja, nein, ich kenne das nicht.
Ich hab sogar nur nachgeschaut, das Rechtsdrehende ist für die männlichen und das Linksdrehende für die weiblichen. Und
es aber schaut es genau aus wie das Hakenkreuz aus der NS-Zeit?
Ja, die Nazis haben es von da nicht umgekehrt.
Ja, haben wir jetzt fast gedacht. Das ist, aber warum wurde das dann verwendet?
Keine Ahnung, also, weil denen schon gefallen haben.
Also das hast du nicht recherchiert?
Nein.
Ach so.
Ich weiß leider, dass es gutes Gelingen hast. Vielleicht hat ihnen das gedacht, die Nazis.
Das habe ich noch nie gehört. Ich habe gedacht, das ist ein Symbol, was wirklich in der NS-Zeit erfunden worden ist oder so.
Nein.
Weil es ist ja bei uns auch verboten, oder?
Ja.
Ja, logisch, ist verboten. Weil es
bei uns nur für das steht halt, nicht für Glück.
Ja, eben. Aber was ist, wenn jetzt jemand bei uns Hindu ist und es praktizieren will und das Zeichen, dann darf er das ich nicht. Weiß.
Gute Frage. Dann darf er nicht. Ja, ich glaube, wenn es in so einem Kontext ist, oder, dass auf ein Amulett drauf ist und so wie da heute
überall. Ja, aber stell dir vor, das trakt jetzt. Also ich meine, ich habe jetzt da noch nie einen Menschen gesehen, der das trakt, aber dann rennt man. Ja, das ist ja, bei uns schon Frage. Echt so einen schrägen Vibe geben.
Gell? Ja, stimmt. Gute Frage.
Ja. Ich habe auch eine Beobachtung und zwar, ich habe mich vor unserem Urlaub nur mit einer anderen Zwillingsmama getroffen und ihre Zwillinge werden jetzt gerade 2 Jahre alt. Und ich vergiss manchmal, wie krass unser Leben nur vor 2-3 Jahren war. Also gerade so, sie hat es dann irgendwie so beschrieben, allein Eingewöhnung Kinderkrippe war da gerade. Dann irgendwie sind sie nur Windelkinder, das heißt die ganze Wicklerei.
Boah, ja.
Essen, das ist ja auch alles nur ganz am Anfang. Also nicht, dass sie also irgendwie mit Brei anfangen, aber man muss halt viel mehr dahinter sein. Und irgendwie, während sie so geredet hat, ist mir aufgefallen, boah, also wir haben schon wieder so viel Freiheit und unser Leben hat sich auch so radikal wieder zum Guten gewendet, im Sinne von, man hat wieder so viel Freiheit gewonnen, weil die Kinder einfach so viel selbstständiger werden. Und auch jetzt so im Urlaub merken wir das ja voll, die haben einfach immer sich, also die zwischendurch natürlich streiten sie voll, aber prinzipiell haben sie ja sich als Spielbuddies und beschäftigen sich unglaublich viel miteinander.
Ich denke mir das auch oft, wäre es schwieriger, wenn man nur eins hätten?
Glaube ich
also
schon.
Also in dem Alter?
Voll, ja. Ich glaube, dass dann immer einer von uns noch viel mehr zum Spielen,
ja, wahrscheinlich.
Also ins Spielen eingebunden wäre und müsste wahrscheinlich viel mehr so Rollenspiele. Und das, da brauchen sie uns ja meistens nicht, weil da haben sie sich und das ist ja eh uninteressant mit uns.
Ja, und stimmt.
Irgendwie, wir waren ja dann im Monkey Forest in Ubud vor ein paar Tagen und das war jetzt schon so ein Stückchen zu gehen. Also mir ist vorgekommen, das war jetzt das erste Mal, dass sie ja wirklich so eine weitere Strecke vom Hotel bis dahin, wir sind durch den ganzen Park gegangen, haben uns das alles angeschaut und sie sind zurückgegangen. Und es war sogar ohne, dass man irgendwen tragen hat müssen, ohne Theater, ohne einmal hin. Also es war so das erste
bestimmt
Mal.
Bestimmt 2 Stunden.
Fast. Ja, dass sie herumgegangen sind. Ich meine, die werden jetzt ja fast 5, also abgesehen davon, aber nichtsdestotrotz ist mir dann aufgefallen, das war halt vor 2 Jahren, war das auch noch nicht so richtig möglich.
Na, stimmt, man vergisst da das man, voll, ja.
Ja, eben, da hätte man einen Kinderwagen gebraucht und so.
Ja, also da hätte ich schon die ganze Zeit eine auf die Schultern gehabt. Und,
ja, oder getragen und oder in der Kraxe, also, hätte ich schon immer geschafft in dem Alter, aber das ist mir so richtig klar geworden, dass ja, dass es wieder leichter wird und dass es eigentlich so eine begrenzte Phase ist, in der die Kinder so viel brauchen. Und gleichzeitig löst es bei mir aber das wieder aus, so, sie werden ja immer nur selbstständiger, sie brauchen uns ja immer nur weniger für Dinge und dann gehen sie bald in die Schule, dann haben sie ja mehr eigene Freunde und ich habe dann einmal so gerechnet, jetzt werden sie 5 und das Ganze jetzt nur 2-mal, also sprich 10 Jahre weiter, dann haben die vielleicht dann einfach auch keinen Bock mehr, mit uns irgendwie in Urlaub zu fahren. Also ich war 16, dass ich das erste Mal nicht mehr mit in Urlaub gefahren bin. Und dann war ich irgendwie so.
Naja, das ist bald.
Von ihrer Geburt bis jetzt und das Ganze nur 2-mal, es klingt irgendwie nach nicht so einem langen Zeitraum. Es ist irgendwie dann letztendlich schon schnell vergangen.
Ja, sagt doch jeder. Und das
die
stimmt.
Tage sind lang, die Jahre sind kurz.
Ja.
Umso cooler finde ich es eben gerade, dass wir die Reise auch machen und auch, weiß ich nicht, dass wir uns das jetzt irgendwie heuer auch so rausgenommen haben, auch 4 Wochen unterwegs zu sein, weil wenn man das so erzählt, dann seien schon so die Reaktionen eher so, boah, was, 4 Wochen und Urlaub und aha, und wie geht denn das? Und jetzt ziehen sie eine um, aha, da ist der Wohlstand ausgebrochen oder wie? Und halt solche Sprüche so ein bisschen. Und irgendwie, also wie gesagt, es war ja so mein Traum, diese Reise zu machen. Und wir bilden da aber gerade voll viel Core-Memories, an die sie sich irgendwie auch wahrscheinlich mittels Fotos oder Videos ihr Leben lang dann schon erinnern werden. Oder man mittlerweile so mit 5 hat man schon so die ersten Erinnerungen. Und vor allen Dingen, wenn es so was Besonderes dann ist. Und das finde ich so cool, dass wir das machen mit ihnen.
Voll, also ich bin voll happy, dass wir da sind und ich glaube, für sie ist das schon eine Bereicherung, also andere Kulturen zu sehen und auch den Lifestyle da, allein, dass sie da am Moped oben sitzen, sie feiern einfach jetzt kleine Ding, was wir machen, so hart, oder? Und ich finde das schon cool, sie reden auch jetzt noch von letztes Jahr von Sri Lanka, ich weiß nicht, wie lange sie sowas in Erinnerung behalten werden, aber das prägt auf jeden Fall, auch wenn man es jetzt nicht mehr genau weiß, ich glaube, das ist einfach immer gut. Für Interaktion mit viel Kulturen immer bereichernd, finde ich.
Ja.
Als Kind schon.
Aber ich finde, ich habe manchmal also den Gedanken gehabt, hoffentlich werden sie nicht so Snob-Kinder dann, die. Aber da achten wir ja voll drauf.
Wir sind ja da nicht voll in die Luxusunterkünfte und Luxushotels.
Aber ich will Ihnen das schon auch klar machen. Wir hatten ja heute eh so ein lustiges Gespräch mit Ihnen, wo Sie dann gesagt haben, ja, dann müssen wir halt einfach nochmal zum Bankomat Geld holen.
Wir haben gefragt, wo glaubt ihr denn, wo das Geld herkommt? Ja, ja, vom Bankomat.
Woher musst du halt der? Einfach mehr holen, Mama. Ja, genau. Und dann halt wirklich so, ja, aber was glaubt ihr, was müssen wir machen, damit wir Geld verdienen? Ja, wir müssen arbeiten. Und hat eh Ohrmaus, hat dann so gesagt,
Ich hab gesagt, wenn wir schlau sind, dann verdient man viel und muss wenig arbeiten. Und dann hat sie gesagt, sie glaubt nicht, dass wir schlau sind, weil wir so viel arbeiten. Ja. Oh, ja. Guter Punkt. Mal ja, mehr, aber, mal weniger schlau.
Aber auf was sie hinaus wollte, so dieses schon, ihnen das bewusst zu machen, dass es halt, dass das viel Geld kostet und dass es was Besonderes ist, das zu machen. Und
ja, das verstehen sie.
Ja, weil wir ihnen das, glaube ich, ja wirklich so vermitteln und da ihnen klar machen und sagen, hey, dafür müssen wir aber wirklich arbeiten, um so coole Sachen miteinander erleben zu dürfen. Ja. Und ja, ich weiß nicht. Vielleicht bilde ich ja irgendeinen komischen Glaubenssatz bei ihnen aus, aber
ich glaube schon, kostet nicht, wenn man einfach ein bisschen unterwegs ist, auch als Kind.
Na, auf jeden Fall.
Also im Gegenteil, glaube ich. Zu Kulturen so noch ist mir, was mir auch auffällt, ist, es haben ja da alle, sind ja meisten Hindus und jeder hat daheim so einen privaten Tempel oder so einen Mini-Tempel, wo sie immer ihren Rückzugsort haben und so zwei, dreimal am Tag beten, oder? Hat mal einer zu uns das erklärt. Und sie machen ja jeden Tag, ich glaube auch dreimal dann, so kleine Opfergaben.
Nein, die Opfergaben gibt es nur einmal.
Da gibt es ja einmal am Tag. Die Offerings, ja, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall gibt es sie mindestens jeden Tag einmal, oder? Und es ist ja meistens so ein Bananenblatt, dann ist so ein paar Blumen drin, ein Räucherstäbchen und Essen. Also ein bisschen Reis, ein Keks, so Sachen. Und irgendwie, das ist doch extremst verschwenderisch. Jeder Einwohner tut jeden Tag irgendein Essen auf den Tempel legen, das dann Vögel, Hunde oder sonst irgendwelche Tiere
ja, vor die,
futtern
vor die
und das meiste. Eigentlich. Das meiste landet einfach auf der Straße und die Autos und die Mopeds fahren drüber.
Sie legen es ja nicht in den Tempel, sondern sie
legen es ja auch manchmal. Ja, manchmal legen sie auf die Straße, manchmal auf den Mini-Tempel.
Ja.
Ja, also mir kommt das, ja, das ist irgendwie nett, aber es ist extremst verschwenderisch, oder?
Mhm.
Dann denke ich mir fast wieder, das hat wahrscheinlich irgendeine Keksfirma als Marketing-Gag mal gemacht, weil jeder legt auch so ein rundes Keks dahin.
Also das darf man ja nicht essen.
Die Firma, die das macht, muss ja immense Umsätze machen.
So ein gutes Geschäftsmodell.
Ja, voll. Das hat bestimmt, ich weiß nicht, das muss einmal irgendwer angefangen haben. Wahrscheinlich von der Firma. Das ist gleich wie die Diamantenschürfer, die künstliche Knappheit schaffen, obwohl es so viele Diamanten gäbe auf der Welt. Die sind auch voll sinnlos teuer. Naja, hat mir irgendwie so, ja. Und andererseits brauchen sie das auch, finde ich, den Rückzugsort, weil die Kultur sonst da schon sehr stressig ist. Der Verkehr ist stressig, jeder Bazar ist irgendwie stressig. Und da braucht man irgendwie das Pendant dazu, oder? Dass man daheim, auch wenn es nur eine halbe Minute ist, wie der andere Dachsler uns mal erklärt hat, in sich gehen, ein bisschen beten. Mhm. Eigentlich ist es eher eine Art Meditation. Finde ich dann wieder cool. Aber es braucht es auch, weil sonst da sehr hektisch ist alles.
Aber das habe ich mal ein Streitgespräch dann mit meinem Papa geführt. Damals, als wir aus der Kirche ausgetreten sind. Und dann hat er nur so irgendwie gesagt, ja, es ist ja nichts anderes, also beten ist nichts anderes wie meditieren. Und habe gedacht, das stimmt eigentlich. Das stimmt schon.
Stimmt nicht.
Du gehst auch in die und sprichst deine Gebete und
ja, aber jetzt Rosen ist es halt so. Beten ist einmal nicht das Gleiche wie meditieren.
Es gibt Formen von Meditationen, wo du genauso Mantras vorsagst oder deine Sanskrit-Wörter und so und dann geht es in eine total gleiche Richtung. Nur du verstehst halt die Sprache nicht da, deswegen ist für die das dann Meditieren
und mehr stillsitzen. Ich meine jetzt mit Meditieren eher so eine geführte Meditation, wo jemand mir was erklärt, was jetzt da soll, dann was
ja,
ich
so denke. Ja, aber geführte Meditation ist ja, wenn jemand in einem Tempel eine Zeremonie haltet und vorbetet oder in der Kirche was vorbetet. Ja, aber
dann ist mir voll wichtig, was der oder diejenige sagt, oder?
Ja, aber du verstehst ja allein in anderen Kulturen, Sprachen. Also ich finde halt schon, und das ist mir jetzt in letzter Zeit wieder so bewusst worden, dass so diese neumoderne Spiritualität ja dann schon viel vom Hinduismus, vom Buddhismus ja irgendwie so ableitet und auch die Mantras und das Chanten und so. Nur, und dann ist es halt quasi in anderen Sprachen und dann klingt es halt irgendwie cooler oder so, aber du betest ja genauso Götter an und du bittest Götter um irgendwie ihren Segen und ihren, ja,
also ihr, muss sagen, ihren Beistand und nicht. So. Ja.
Du hast auch schon irgendwie dann so mitgesungen bei so Zeremonien. Ja, zur
Gaudi,
und
gleich
so.
Wenn ich in die Kirche gehe. Aber wegen
ja,
dem glaube
aber
ich auch
bei
nicht
einer Meditation sitzt du ja letztendlich auch still und ob sie jetzt geführt ist oder nicht, aber du bist bei dir und deinen Gedanken. Und es ist letztendlich
ja, und um das geht's, das stimmt ja.
Genau, und das ist ja letztendlich dann nichts anderes wie beim Beten. Du bist beim Beten genauso, du verbindest dich mit was Höherem und bittest und ja, hast deine Wünsche und beim Meditieren machst du im Endeffekt auch irgendwie was Ähnliches. Du gehst in die und du gehst in die Stille und das macht man beim Beten auch. Und das ist in allen Religionen gleich, nur es hat teilweise bei manchen Religionen einfach einen extrem schlechten Ruf und bei anderen Religionen.
Ja, es kommt darauf an, was da gesagt wird. Wenn ich immer der unterwürfige Hund sein soll, dann ist für mich ein Schwachsinn.
Na ja, aber im
wenn
Hinduismus,
ich ermutigt wäre, an mich zu glauben, dann finde ich es super.
Ja, aber da musst du dich nochmal mit dem Hinduismus auseinandersetzen. Da gibt es auch das Karma, dass jede Handlung wieder eine Gegenreaktion aus dem Universum erzeugt, ob es jetzt gut oder böse ist. Deswegen solltest du ja am besten nur gute Sachen machen, damit du gutes Karma hast. Wenn du quasi böse Sachen, schlechte Sachen machst, dann kriegst du wieder schlechtes Karma.
Das
und
finde
so.
Ich ja prinzipiell eine gute Einstellung, oder?
Ja, aber ich glaube, das entspricht letztlich nicht der Realität, weil da müssten ja ganz viele böse Menschen schon ganz
klar.
Viel passiert sein. Ja, aber was wie man, also ich finde halt einfach, manche Religionen haben halt einfach einen guten Ruf und andere Religionen haben keinen guten Ruf und man eignet sich
zu Recht.
Ja, aber auch im Hinduismus das Kastensystem, zum Beispiel in Indien, ist ja auch voll krass.
Vorher, ich finde generell, ich muss nochmal sagen, ich finde Religionen generell schlecht.
Ja, aber man zieht sich einfach aus ja. den Religionen immer so das raus, was einem dann passt und das interpretiert man dann für sich selber. Ja. Und weil bei dem Taxifahrer, der betet im Endeffekt auch, nur es hat den Charakter von einer Meditation dann, weißt du, wie man ist eigentlich ganz
ja.
ähnlich. Und dann sagt man, wow, cool. Der
aber
meditiert einfach dreimal am Tag, da denkt man sich ja fast so, ah, das muss man sich eigentlich abschauen. Und das stimmt ja auch, wir haben ja eh drüber geredet. Das ist einfach so, dass so viele Menschen auf einem oder auf engstem Raum leben, das ist ja auf Bali auch so, dass man das Gefühl hat, gerade so Canggu, die Gegend, das fühlt sich eher an wie eine Metropole oder auch, wo man da durch Ubud abends gefahren sein, da habe ich das Gefühl gehabt, ich bin irgendwo in einer wirklich Weltstadt oder so, weil es einfach so zugangen ist.
Ja, voll. Aber trotzdem ist Religion und das sich da was Gutes auserzählen, es ist nicht überall das Gleiche und die Religionen sind verschieden. Es haben viele Religionen echt was absolut nicht Gutes und dann.
Wenn sie radikalisiert werden,
ja.
Ansonsten sind sich, da gibt es echt eh so gute Netflix-Doku, dass Religionen am Ende wieder alle denselben Gedanken haben oder eigentlich dasselbe
ja,
Aussagen sogar. Es ist halt das Radikalisieren von Religionen und das Instrumentalisieren, wenn Religion
genau.
dafür benutzt wird, um Menschengruppen zu diskriminieren oder klein zu halten oder eben auszubeuten.
Ja,
dann,
und es ist aber trotzdem also absurd, an irgendwas zu glauben. Ich glaube ja nicht an die Zaunfeen, die glaubst du auch nicht, oder?
Na, an die Zaunfeen glaube ich nicht.
Ja, okay. Was ich aber noch sagen wollte, weil wir haben auch einmal das Thema gehabt, es ist also eben, wie du sagst, en vogue, oder? Man quatscht irgendwas in Sanskrit, was eh kein Mensch versteht. Und als westlicher Mensch meint man dann, es ist jetzt voll cool. Und manchmal kann man aber auch so Menschen daher mit Cultural Appropriation. Man darf eigentlich nicht als Weißer zum Beispiel die, wie heißen die Frisuren, die eingeflochten in Cornrows
ja.
haben. Aber man darf Yoga machen, man darf meditieren. Da klaut man ja jetzt zum Beispiel aus Indien, Sanskrit kommt die Sprache, eine andere Kultur und eignet sich jetzt das an? Oder wie viele Yoga-Studios gibt es in den westlichen Ländern mittlerweile? Mhm. Das ist ja geklaut. Warum darf man das und manche andere Sachen nicht? Das finde ich oft dann
ja.
so, da stellen sich die westlichen Leute dann wieder so drüber, weil sie nehmen halt das, was sie sich nehmen, das darf man, das ist super und andere Sachen aber nicht und sie definieren das selber. Das nervt mich dann manchmal, muss ich sagen.
dann weiß ich nicht, ob sie es selber definieren. Es gibt da, glaube ich, dann schon so in der Black Community einfach gewisse Symbole, gewisse Ausdrucksformen, die einfach verwendet werden, um sie zu verbinden. Und dann hat es schon was in die Richtung eben dieser kulturellen Aneignung. Weißt du, ich meine, wenn man
ja,
eigentlich...
Ich finde, das ist ja kurz gut, jeder soll doch alles machen dürfen,
ja,
oder?
Ja, aber das ist... boah, da bin ich auch zu wenig im Thema drinnen, aber da geht es im Endeffekt schon darum, dass man, also schwarze Menschen werden einfach aufgrund ihrer Hautfarbe in unserer Gesellschaft diskriminiert, ganz häufig. Und dann zieht man sich aber das, was man gut dran findet, raus und das ist die Schwierigkeit da dran, weißt du, wie ich meine?
Ja, aber das dann ja die weißen westlichen Leute jetzt auch, wenn sie zum Beispiel Yoga machen, noch, ja. Wenn sie sich das aus der hinduistischen Religion aussah, wir machen jetzt auch Yoga und den Rest braucht man
hat's
nicht.
Hat es ja
quasi,
auch
eine
Zeit lang so eine Welle von Kritik gegeben, dass man eben, wenn man als westlicher, weißer Mensch Yoga macht, dass man immer Namaste sagt. Das war einmal eine Zeit lang so.
Mhm.
Weil, ja, das sollte man eben nur machen, wenn man eben, weiß ich nicht, aus Indien kommt oder da länger gelebt hat oder so, aber ansonsten ist es Aneignung. Aber ich habe auch so meine Schwierigkeiten da auf Bali, weil es ist ja total cool und ich habe jetzt auch wirklich auf Instagram natürlich auch, bin ich in der Bubble, wo gerade auch viele Influencer oder generell halt Menschen, die da leben und auch ihren Content da machen und die dann immer so sagen, ja, und man kann so super gesund essen auf Bali und es ist ja alles so hip und so schön und ja. Und dann denke ich immer so, ja, aber es hat einfach absolut nichts mehr mit der balinesischen Kultur zu tun, sondern du gehst halt dein Avocado-Toast essen oder halt
ja.
Dein Smoothie-Bowl, die irgendwie 2 Euro kostet.
Oder der Matcha-Latte, der kommt auch nicht von da, oder?
Genau, und es ist dann halt schon so, und ich finde das auch voll cool, ich liebe auch diese Frühstückslokale und du daneben gibt es so kleine Stores und so. Mir gefällt, das ist alles mega ästhetisch, mega schön, nur es hat ja an und für sich nichts mehr mit Bali zu tun, im Ursprung.
Gar nicht.
Und Bali hat ja eigentlich das Problem, dass ihre eigene Kultur total verwässert wird oder total untergeht. Und irgendwie denke ich mir dann so, das ist auch eine Form von Rassismus in meine Augen, also dass man eigentlich bei uns regen sich Leute darüber auf, dass es irgendwie, weiß nicht, über Dönerstände regen sie sich jetzt nicht auf, weil es ihnen lecker schmeckt, aber keine Ahnung, wenn über türkische Geschäfte oder sowas oder generell einfach, weißt du so, jetzt man hat Friedrich Merz gerade diesen Saga mit dem Stadtbild gehabt, das ja einfach ein Oberskandal ist.
Crazy.
Und da wird quasi so, na, wir müssen mal unsere Kultur und.
Das ja. Meine ich. Und dann gehen die Europäer und westlichen ja. Leute wieder in ein anderes Land und dann da genau das.
Ja, aber für mich als Touristin jetzt da, ich meine, wir leben nicht da, ist es auch voll der Mindfuck irgendwie, weil ich finde das auch cool. Ich liebe diese Läden, ich finde die Stores voll cool und ich liebe so zu essen auch. Das taugt mir jetzt auch im ersten Augenblick. Also ein Avocado-Toast mit Ei schmeckt mir irgendwie im ersten Augenblick auch besser als jetzt ein traditionelles indonesisches Frühstück, weil ich es einfach nicht kenne und weil ich es nicht gewohnt bin. Und da fragt man sich aber dann so, hä, aber verarsche ich mich da gerade eigentlich nicht selber? Also ich fliege einmal um die halbe Welt, bin in einem anderen Land und denke, ich erlebe Kultur, aber es ist nicht mehr die Kultur.
Na, wenigstens
halt
wächst die Avocado da.
Ja, okay.
In Europa, bei uns in Österreich wächst kein Avocado.
Na, aber weißt du, was ich meine? Es macht irgendwie so, und in meinem Kopf war das jetzt schon ein paar Mal so richtig so, heute Abend, wo wir überlegt haben, gehen wir in der Warung oder fahrt man halt, also Warung sind die traditionellen ja. Restaurants.
Ja, mir geht's, ja.
Oder fahrt man halt in ein bisschen ein fancieres Lokal und kriegt halt dann eigentlich das, was man zu Hause auch essen kann. Und dann denke ich mir, ja, aber eigentlich bin ich schon da, um ja das zu erleben, oder? Ja. Und das macht auf Bali irgendwie so keinen Sinn.
Mir geht's also irgendwie, die Frauen laufen alle um, als wären sie gerade vom Yoga-Studio gekommen. Ich weiß nicht, ob das eben gerade Mode ist, dass man die ganze Zeit das Pilates-Outfit anhat. Und
ich ziehe es mir jetzt in der Früh auch schon oft an, wenn ich mir denke, oh, es ist eh so heiß, ich schlüpfe jetzt auch schnell in meinen Pilates-Suit, aber ich war nicht beim Yoga oder beim Pilates.
Und in jedem Café sitzt halt irgendein Digital Nomad mit einem Apple MacBook und ich frage mich, was die arbeiten und wen zahlen sie in Bali Steuern, wenn sie da schon das halbe Jahr wohnen? Das hat mich auch interessieren. Es gibt ja wieder die anderen Leute, die da Gründe kaufen und Airbnbs aufbauen, ja, die müssen Steuern zahlen. Das ist ja der Next Step. Aber dazwischen gibt es ja noch viel von dir unabhängigen Digital Nomads, die haben jetzt kein Real Estate und so da, sondern die arbeiten live da, also verbringen da ein cooles Leben und weiß nicht, wie lange man da bleiben darf. Ja, 30 Tage ist das Touristenvisa. Weiß nicht, ob es ein anderes Visa auch noch gibt.
Aber sag ja schon das Wort Digital Nomad. Also der.
Ja, der zahlt nirgends Steuern, oder? Ja. Wo, ja,
wahrscheinlich daheim, wo er seine Firma angemeldet hat dann oder ja. Da, wo er angestellt
ist. Das finde ich dann auch, das ist auch so überheblich.
Das finde ich jetzt wieder nicht, weil dann, dann reise ich einfach und arbeite von unterwegs aus. So, das finde ich jetzt nicht. Das ist halt so.
Ja, mir tun sie jetzt auch zum Teil. Ich bin ja, da jeden zweiten Tag beim Arbeiten, ja.
Du bist jetzt gerade nicht anders unterwegs. Du sitzt halt nicht mit deinem MacBook.
Ja, ich habe auch nicht das beste Gefühl dabei, muss ich sagen.
Warum?
Du? Ich weiß nicht, ich fühle mich nicht 100% rein.
Na, das finde ich jetzt nicht da, weil dann dürfte ich ja generell nicht auf Urlaub fahren. Dann müssen wir das Konzept Tourismus generell überdenken. Dann ist er am gescheitsten, man bleibt eigentlich daheim.
Ja, oder eben ein bisschen besser verteilt. Da ist halt schon sehr.
Ja, aber das ist auch wieder so eine snobbige Einstellung, weil. Nein, du
ich weiß schon. Es ist
als Europäer hast halt quasi auch die Möglichkeit, in jedes Land der Welt zu reisen. Ja. Und die, dadurch, dass jetzt halt, keine Ahnung, andere Länder auch irgendwie im Wohlstand wachsen und auch mehr Möglichkeiten haben zu reisen, wird eben das Thema Übertourismus auch immer stärker.
Genau.
Aber
nicht mehr da hinreisen ist ja auch nicht gut.
Genau, aber du kannst ja niemanden absprechen, dass. Also wo quasi die Europäer nur, jetzt sehr überspitzt gesagt, aber nur westlichere Länder mehr die Möglichkeit gehabt haben zu reisen, war es okay. Da war es dann weniger verteilt. Aber jetzt, wo quasi alle irgendwie oder sehr viele Länder die Möglichkeit haben, auch viel zu reisen und die Welt immer vernetzter wird, jetzt ist es ein Problem. Das ist auch total überheblich, das eigentlich zu denken. Ja. Weißt du, wie man...
Na ich weiß, wo ist da wieder der Sweet Spot? Ich tue mir gerade manchmal ein bisschen schwer, wenn ich da so durchgehe. Ich sehe da in Uluwatu, wir fahren mit dem Moped 20 Minuten durch die Landschaft und es sind, ich weiß nicht, wie viele Baustellen gerade. Da wird überall gerade irgendein Hotel, irgendein Airbnb, irgendwas wird gerade gebaut. Ich frage mich immer, von wem? Es ist schon ein crazy Boom gerade da, oder?
Also Uluwatu finde ich auch richtig.
Und die Arbeitsbedingungen, heftig. Wenn man da so schaut, keine Ahnung, wie mega dir so zum Output sind. Mhm. Also im Verhältnis, ja.
Ich habe auch, also Uluwatu, wir haben ja zuerst irgendwie ein anderes Airbnb ins Auge gefasst gehabt, sogar eigentlich näher bei den Stränden gewesen wäre, wo wir dann auch surfen gehen wollen oder wo wir gedacht haben, da werden wir eher hinfahren. Und du wolltest ja schon fast buchen und dann habe ich im letzten Augenblick doch nochmal die Beschreibung genauer gelesen und ganz am Ende ist irgendwie gestanden,
Haftungsausschluss.
Haftungsausschluss. Es kann eben zu Lärmbelästigung aufgrund von Baustellen kommen. Und dann habe ich die Bewertungen noch angelesen und haben halt durchgelesen und dann haben halt wirklich viele geschrieben, so quasi, es ist, als wenn du auf einer Baustelle wohnst, das ganze Viertel ist nur Baustelle. Und das muss ich jetzt auch sagen, es ist wirklich so, wir sind Richtung Uluwatu reingefahren, davor in Canggu, finde ich, siehst du es vereinzelt, so Plakate mit Land to Lease, Land by Land und so. Da ist ja wirklich, alle 50 Meter hast du von irgendeiner anderen Agentur, von irgendeinem anderen Hansel, das Ding Kaufland, Leaseland. Es gibt voll viel verlassene, so Bauruinen auch oder halt so Abandoned Hotels. Haben wir jetzt halt auch schon einige gesehen. Und dann wird wirklich, es wird gefühlt gerade jedes Fleckl Erde umgegraben. Ja, da.
Eben, und das meine ich eben gerade. Und mir, einerseits tragt man da ein Stück dazu bei, ja, es fördert den Tourismus, aber ich glaube halt eben im Land nicht gleich verteilt. Nein. Jetzt haben halt wahrscheinlich wieder einige mehr davon und nicht groß, der Großteil davon ist nicht die Bevölkerung, glaube ich.
Nein. Und die Bevölkerung ist halt wieder, das sind dann am Ende auch Konsumenten beziehungsweise Arbeiter, Arbeiterinnen, die halt für ausländische Investoren, Leute, die halt da Cafés aufgemacht haben, Surfschulen aufgemacht haben, dann wieder arbeiten. Aber es hat halt auch was mit dem System im Land zu tun. Da gibt es halt einfach so viel Korruption, dass sich halt einige wenige die Taschen voll machen und die Bevölkerung halt auf der Strecke bleibt.
Ja, voll. Na eben, deshalb habe ich mich allein nicht so. Ja, manchmal fühlt man sich an so einem Strand da, so wie heute, ein bisschen komisch, wenn man, also man zahlt für die Liege, man zahlt das ja dann eh auch gern, aber andererseits wird man als Touri auch so ausgenutzt und hat also vorher das hingestellt. Man ist nie so Teil davon, oder was? Oder fühle ich mich leider so.
Hä, aber das hast du ja überall. Wenn du als Tourist irgendwo hinkommst,
ja, ich mein, dein das,
Gedankengang.
Mein Gedanke ist so, eben bei uns ist die Schere nicht so groß halt einfach. Und wenn die Schere so groß ist wie da, kein Einheimischer legt sie auf die Liege und zahlt 100.000. Schau. Bei uns daheim zahlst du als Einheimischer auch für ein Gondelticket gleich wie ein Tourist. Du konsumierst die ähnlichen Dinge und da halt überhaupt nicht. Da sind manche Sachen halt nur für die Touristen gemacht und die anderen Sachen für die Einheimischen. Das vermischt sie so wenig.
Mhm.
Das stört mich. Das ist mir aufgefallen. Gibt mir irgendwie ein komisches Gefühl. Und nachher fühle ich mich manchmal schlecht, weil ja das als Touri so
überhaupt. Stimmt jetzt
überhaupt,
aber nicht da,
ja.
Weil es gehen auch, also ja klar, die Einheimischen legen sich nicht auf die Liegen, aber es sind super viele Einheimische beim Surfen zum Beispiel. Also sie nutzen
ja,
sehr wohl dann, weil du sie jetzt das Beispiel wieder mit Skifahren und so. Und im Gegenteil, bei uns wäre es eher so, dass es eigentlich in die Richtung geht, dass Skifahren für Einheimische oder für gerade jüngere Generationen wird es immer uninteressanter. Die stellen sich halt die Frage auch bezüglich Klima und sagen halt, das ist ein absolut klimaschädlicher Sport auch,
ja,
mit den ganzen Beschneiungen und so weiter. Und den Eingriffen natürlich, die man halt in die Natur auch einfach macht,
ja,
dadurch.
Ja, das haben wir ja letzte Woche
genau.
Kurz besprochen. Ja.
Und was ich jetzt irgendwie so nicht, also ganz stimmt es nicht. Klar, dass man sieht jetzt irgendwie nicht Digital Nomads, wo man das Gefühl hat, das seien jetzt Indonesierinnen, die jetzt da drin sitzen.
Eben, das meine ich so ein bisschen.
Ja,
ich,
aber
ich kann es nicht genau beschreiben.
Ah, in Kitzbühel, in die Hotels sitzt auch kein Einheimischer großartig. So.
Ja, ja, das stimmt schon. Ich sag gleich, ich habe manchmal an ein paar verschiedenen Orten, wo wir gerade sind, manchmal ein komisches Gefühl.
Ja, ich kenne diese Gefühle auch so, dieses ja, nicht ganz einordnen können, finde ich das
genau.
Jetzt gut.
Oder fühle ich mich da jetzt gerade schlecht,
ja,
oder
wir
gut.
Wir sind in einem überdimensionierten Airbnb, das wir uns jetzt eigentlich auch für nicht so viel Geld irgendwie mieten können.
Ja.
Also wir machen ja auch ein sehr luxuriöses, ein großes, vielleicht das falsche Wort dafür, aber einfach, man kann sich halt da einfach für viel weniger Geld einfach einen sehr guten Lebensstandard gönnen.
Mhm. Ja, voll.
Und natürlich genießt man das dann jetzt gerade auch.
Ja. Nein, ich kann es eh nicht ganz genau beschreiben, aber ich glaube, du weißt, welches Gefühl ich da manchmal habe.
Ja.
Ja.
Ich habe das auch. Aber eben, ich frage mich dann, die Lösung
ja, eben.
Nicht hinzufahren, macht es ja für das Land dann nicht unbedingt besser, oder?
Ich weiß eben nicht. Keine Ahnung, ob die Nachbarinsel Lombok ist schon ein bisschen weniger bekannt. Was daneben ist, weiß ich schon gar nicht mehr. Wie geht's denen? Hätten die gern mehr Tourismus?
Mhm.
Sind die froh, dass es nicht so abgeht wie in Bali? Keine Ahnung. War interessant zu wissen.
Na, aber eben, ich kenne die Gefühle, die du hast, auch voll. Also, dass ich mich frage, finde ich es jetzt gut, dass da so viele Menschen auch sind? Also, so viele Touristen, Digital Nomads. Auf der einen Seite finde ich es aber cool, dass man auch ganz viele unterschiedliche Kulturen einfach trifft.
Das ja,
so,
das ist mega.
Es ist ein totaler offener Vibe prinzipiell da.
Mhm.
Und das liebe ich und das finde ich wieder cool, so von, die, ja. Von dem offenen Denken.
So wie den französischen Voyeur halt.
Genau, das finde ich total cool.
Schöne Begegnung.
Ist eine schöne Einstellung, die er mitbringt vor allen Dingen.
Na, Spaß. Ja.
Na, aber es ist.
Ach, trotzdem, mir taugt es mega. Ich habe gleich hier und da, denke ich so drüber nach. Und, oder als verhandle ich gerade mit so einem Moped-Verleiher wegen 2 € pro Tag um. Dann denke ich mir, ja, ist
ja,
schon
aber da geht es um 130.000. Das ist dann wieder in meinem Kopf, ist das so eine Summe, wo ich mir dann denke, ob jetzt 150 oder 130.000, sorry, aber da geht es um was.
Ja, 100.000 sind einfach 5 €. Also, es
ja,
ist so, ja.
Was.
Auf 10 Tage ein Moped ausleihen geht es dann um 15 € plus minus. Nein. Und da verhandelt man dann. Da denke ich mir auch wieder, ja, ich kann jetzt da voll verhandeln, aber.
Du hast jetzt halt gelacht. Halt, also ich fand jetzt auch, prinzipiell waren die Meere eigentlich recht okay. Da fand ich Sri Lanka letztes Jahr teilweise viel mehr Müll, viel mehr Plastik im Meer als jetzt zum Beispiel da auf Bali, weil da hat Bali teilweise auch voll den schlechten Ruf. Mhm. Und gerade so Canggu, jetzt wollte ich sagen, Ubud war auch voll sauber. Da gibt es kein Meer. Na, aber
Ubud war sauber eigentlich.
Bitte?
Ubud war schön.
Ja, war nicht so viel Müll, gell? Ja. Also eben, ich habe jetzt auch gehört, dass sie wirklich versuchen, das in den Griff zu kriegen und dahinter sein. Und heute war jetzt schon einiges an Plastik, aber jetzt auch nicht übertrieben schlimm, aber es ist immer wieder was im Meer geschwommen. Ich habe einmal einen Zementsack neben mir gehabt, da in einer Kleiderbügel. Welle.
Kleiderbügel.
Genau, und dann kommt der Formel Kleiderbügel daher. Und die Mädels sehen das und wir haben halt auch immer die Einstellung, auch wenn wir wandern gehen mit ihnen, dass wir halt sagen, boah, Müll schmeißt man nie in die Natur, wenn man Müll sieht, da klappt man ihn auf und nimmt mit. So, fange ich jetzt auf Bali halt eigentlich an, wo der ganze Strand voll ist, Müll zu klauben.
Also bei uns beim Wandern gestern dann mit 5 Papierl heim nach einer Tagestour.
Da muss halt eher einen Sack nehmen. Ja. Und jetzt kommt dieser Kleiderbügel und wir waren dann, boah, das haben wir uns so angeschaut, ja, klauben wir den jetzt auf, ist halt echt einfach ein fucking Kleiderbügel, kann für Surfer auch teilweise sogar einfach gefährlich sein, wenn der in so einer Welle daherkommt. Ja, dann hat ihn gleich Omas rausgefischt. So, jetzt hat ich diesen Kleiderbügel in der Hand und musste ja mit dem obviously zum Strand zurückgehen. Du wolltest ihn auch nicht nehmen.
Nein, du hast ihn aufgelaufen.
Ich habe ihn dann aufgelaufen und in der Hand gehabt und dann hab ich auch so das Gefühl, was mache ich jetzt so auf gut Mensch, weil ich irgendwie Plastikteil aus dem Meer
fisch. Genau das Gefühl, meine ich.
Ja, aber
weil da finde ich, es bringt gerade gar nichts. Aber trotzdem ist es ein guter Move.
Ja, aber das zu ignorieren, hätte ich jetzt noch schlimmer gefunden, den da schwimmen lassen weiterhin.
Es ist Augenauswischerei.
Ja, aber dann ist es so der erste Step. Weiß nicht, der nächste klappt vielleicht auch, weil er mich mit dem Kleiderbügel gesehen hat, klappt vielleicht auch nochmal ein Papierl auf oder so. Ich weiß nicht, aber dann, ich habe ja am Weg auch wieder einen Strohhalm gesehen. Den Strohhalm habe ich dann nicht mehr aufgeklaubt. Den hätte ich dann ja prinzipiell auch schon aufklauben müssen. Und dann, ja. Jetzt habe ich eh meinen Faden verloren. Über was haben wir jetzt geredet?
Ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich in so Ländern immer so gemischte Gefühle, eigentlich während dem ganzen Urlaub. Aber ich glaube, es ist okay. Einerseits gibt man was und andererseits nimmt man halt was von dem Land, von der Region.
Aber das Thema Übertourismus wird uns wahrscheinlich einfach irgendwann wahnsinnig beschäftigen, dass einfach Orte dann nimmer schön sein, die Natur nicht schön ist und das Ganze dann halt ab einem gewissen Punkt einfach zum Kippen anfangen kann.
Was halt so ein Land wie Bali, glaube ich, noch besser lernen kann, ist halt so, wie bei uns ist halt die Infrastruktur, also wir sind ja eh voll dabei, besser führen, die Massen und die Ströme halt besser zu führen, ja. Versuchen sie eh.
Weiß nicht, findest du, das gelingt bei uns so gut? Es geht, oder?
Jawohl. Oder wie ist denn bei uns das gestört organisiert alles mit Anreise, Barken, Eintritte,
findest du, die staut
Gondeln,
sich
ja.
In gewissen Tälern im Zillertal her, da kannst du an einem Samstag als Einheimischer kannst du nicht zum nächsten Supermarkt fahren. Weil
stell dir das Verkehrsaufkommen da auf der Insel vor, dann wäre die Insel für eine Woche zu.
Ja, aber es ist ja auch so, dass dann einfach zu Stoßzeiten man da im Stau steht. Das ist bei uns, ich finde nicht, dass es dann bei uns so viel besser geregelt ist. Ja. Das ist da auch schon so
doch,
ein Thema.
Aber, ja.
Ja, es geht nicht so chaotisch zu, weil es gibt Ampeln. Die Mädels sagen ja immer, Mama, auf Bali gibt es gar keine Ampeln.
Und keine Zebrastreifen. Ja. Alle Menschen gehen so über die Straße.
Na, alle Menschen fahren Roller. Ja. Wir hätten jetzt auch wieder probiert, zu Fuß zu gehen. Das sind nur so 100 Meter zum Café. Das ist
gefährlicher. Das
gefährlich, ja.
Besser zu viert auf den Roller sitzen. Mhm. Ja,
ja, da war sie jetzt auch nicht da, aber
doch.
Okay.
Ja. Ich habe noch voll viel aufgeschrieben, was mir in Bali aufgefallen ist und Beobachtungen, aber das halte ich mal für nächste Woche auf.
Okay.
Du?
Ich habe noch eine Bezugnahme, damit wir dann diese vorletzte Folge endlich abschließen können. Es gab nochmal eine Bezugnahme auf die Bezugnahme von letzter Woche.
Bezugnahme hoch zwei.
Genau. Und zwar ein bisschen, wir haben ja diese E-Mail vorgelesen von, oder du hast sie ein bisschen, sie war sehr lang, die E-Mail, und du hast sie gekürzt und halt so inhaltlich wiedergegeben. Und daraufhin gab es dann eine Bezugnahme einer anderen Frau. Das war eine Sprachnachricht, deswegen kann ich es jetzt auch nur so sinngemäß wiedergeben. Aber sie hat gesagt, sie hat sich fast bis sie so geärgert über die E-Mail, weil sie das Gefühl hat, dass, da gibt es so Frauen, die sich eben nicht schminken oder die sagen, sie brauchen das nicht, was ja voll fein ist, wenn sie das für sich selber definieren, aber die sich dann wieder über andere Frauen stellen, die sich eben schminken und dass das so ein bisschen so Pick-Me-Girl-Vibes gibt. Also Pick-Me-Girls sind einfach Frauen, die dann einfach sagen, ich bin besser als andere Frauen. Also sie werten sich selber auf und werten andere Frauen ab. Und dass das ja ein bisschen in die Richtung geht, wenn man dann sagt, ich brauche das alles nicht, ich brauche kein Make-up und sich dann so ein bisschen erhebt über andere Frauen und dann aber für sich sehr wohl, so hat sie es jetzt ein bisschen ausgedrückt, selektiv dann schon sagt, naja, ein bisschen Abdeckstift verwende ich dann schon. Und andere Frauen verwenden halt vielleicht mehr Abdeckstift, Concealer und betonen halt mit Rouge ihre Wangenknochen noch mehr. Sie hat halt gesagt, es geht im Endeffekt ja eigentlich darum, das Vorhandene, was schon da ist, noch positiver hervorzuheben. Und das finde ich auch, dass man das ja eigentlich versucht. Ich kritisiere eigentlich an dem Ganzen immer, woher, also wer definiert das aktuelle Schönheitsideal und was ist es ideal und woher kommt's? Das ist so, da haben wir dann eigentlich schon wieder
ja, jetzt muss ich auch nochmal einsteigen.
Diskutiert.
Weil du immer sagst, eben, man darf nicht, oder ja, jetzt hast du gesagt, oder man kann, oder man darf nicht urteilen, man darf sich keine Meinung bilden.
Nein, aber, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, man sollte nicht bewerten.
Ja, genau. Aber man tut das ja automatisch und es gibt sogar...
Das haben wir das letzte Mal jetzt schon definiert.
Ja, genau. Oder aber besprochen. Dann bin ich nochmal, wir zwei haben dann diskutiert, sowas gibt es ja nicht nur bei Menschen, es gibt ja auch in der Architektur, in der Fotografie, es gibt einfach Ästhetiken, die die Großteil der Menschen einfach gut finden. Und das Gleiche gilt für Statur vom Menschen und ein Gesicht vom Menschen. Das heißt da der goldene Schnitt oder so. Und das ist einfach, da geht es um Symmetrie, um Ebenheiten, um einfach wenig störende Sachen an einem Haus. Wenn das Haus eine hinnige Schindel hat und das Hausdach schräg oben hängt und eine Säule einknickt ist, gefällt es da auch nicht so gut, dass wir ein Haus, das vielleicht einen voll schönen, symmetrischen Eingang hat, mit drei super schönen Marmorsäulen, keine Ahnung. Es fällt da wahrscheinlich einfach unterbewusst, gefällt dir das eine besser und das eine schlechter. Das Gleiche ist mit Menschen und das Gleiche ist mit in der Fotografie. Ein Landschaftsfoto kann voll schön sein, weil halt da ist das Meer, da ist ein Baum, da ist nur die Sonne angeschnitten, keine Ahnung. Oder jemand fotografiert halt so wie manche Leute in unserer Family. Die können halt nicht so gut fotografieren. Die Fotos schaut man sich halt auch nicht so gern an. Und da wird der Großteil sagen, das eine ist ein gutes Foto und das andere ist kein gutes Foto. Da bewertet man. Und es ist einfach so. Und das kann man nicht bewerten. Für die. Und der Großteil wird es ähnlich bewerten. Deshalb ist das einfach ein Fakt. Und zurück kann man nochmal aufs Schminken. Da dann die Leute oder die Frauen im Großteil einfach halt die Sachen, die die Allgemeinheit scheinbar gut finden, bewiesenermaßen sogar oft, weil es da Studien gibt, wo es ein schönes, symmetrisches, kurz, schönes Gesicht ist, das ein bisschen highlighten. Ja. Ist ja dann eigentlich wieder okay.
Die Frage ist halt, wo liegt dann eben die Grenze?
Eben, genau, wo, das kann jeder für sich selber definieren.
Jein, weil wenn es jetzt auch dann in die Richtung geht, dass es einfach invasiver wird.
Ja, jetzt haben wir dritten Mal in Folge bei dem Thema, aber ja.
Ja, weil es scheinbar echt für Diskussion einfach auslöst, aber wenn es dann halt ist so, naja, es sind einfach gerade die vollen Lippen, klar kann ich mal mit ein bisschen Lipliner die auffüllen, ist aber mühsam, ich kann sie ja einfach auffüllen lassen, also ich kann sie mit Hyaluronsäure einfach unterspritzen lassen. Dann wäre ich älter, dann kann ich sagen, naja, Falten seien einfach nicht mehr so ästhetisch, dann muss ich sie mal halt einfach wegbotoxen lassen. So, wo liegt die Grenze?
Ja, wir haben jetzt über das Schminken geredet, aber ja.
Na, ich sag ja, aber das verschiebt sich ja dann immer weiter, weil wir altern ja, es verändert sich ja. Und die Allgemeinheit findet einfach Jugendlichkeit schöner als zumindest bei Frauen. Bei Männern ist es ja wieder ganz ein anderes Thema. Können wir dann über das Thema Doppelmoral und Doppelstandards dann nochmal reden?
Ja, da geht's auch. Es sind aber die ähnlichen Ideale, gelten für Mann und Frau.
Bezogen auf?
Bezogen auf, was ästhetisch als schön empfunden wird. Das sind genau die gleichen Punkte.
Naja, aber das ist schon ein Mann, der älter wird, der reift einfach. Beim Mann sagt man oft was wie beim guten Wein, der wird ja, einfach nur besser. Ja, ich weiß,
das hast du gesagt, aber trotzdem, die Menschen allgemein schön finden, die Punkte, sind bei Mann und Frau gleich. Das sind
auch wieder gewisse symmetrische Merkmale im Gesicht, große Augen, die Lippen. Ja,
ja der Rest ist dann nur Mode und ein paar zusätzliche Faktoren, die es für die Frau schwieriger machen.
Genau, aber es gibt ja auch bei Männern gewisse Trends, die dann irgendwie, keine Ahnung, das heißt, dass man sich irgendwas auftrainieren muss oder
genau.
So. Um das geht's ja. Wer definiert diese Schönheitsideale und wo liegt der Sweet Spot zwischen ich heb einfach nur Highlights hervor oder ich muss irgendwas entsprechen? Am Ende kann es jeder nur für sich selber definieren. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen, um das Ganze abzurappen, weil es wird dich nicht glücklich machen, bin ich einfach der festen Überzeugung, auch wenn man irgendwie dann am totalen gesellschaftlichen Ideal entspricht. Wenn du das nicht fühlst im Innern, dann wirst du nie zufrieden sein.
Ja.
Und am Ende kann es nur jeder für sich selber, wie sagt man denn, definieren oder rausfinden, wie man mit sich klarkommt und wie man sich gut findet. Aber eben, ich glaube einfach, dass gewisse Industrien, gewisse MeinungsbildnerInnen einfach toxische Standards definieren. Sprich auch zum Beispiel Kardashians, die einfach Schönheitsideale vorgeben, die nicht realistisch sein. Ja,
aber andererseits, wenn ich es dann so ganz nüchtern betrachte, ist es auch nicht so schwer, oder? Einfach ein halbwegs gesunder Lifestyle und ein gepflegtes Aussehen, dann trifft man doch eh schon halbwegs die Mitte und den Sweet Spot, oder nicht?
Ja, aber wenn ich dem halt nicht entsprich, weil ich vielleicht übergewichtig bin aus irgendwelchen Gründen oder vielleicht habe ich sogar Behinderung, so, was, wie man, dann bin ich einfach schon benachteiligt.
Ja, ja, vorher, das sind jetzt ja wieder Ausreißer-Tatsachen, oder? Das wird ja vorher auch vom allgemeinen Ästhetik gesprochen. Ja. Ja, kann man endlos reden. Bin gespannt, vielleicht kommt sicher wieder eine Bezugnahme.
Dann kann man nicht nochmal drauf eingehen.
Wir können ja nur über Architektur reden dann.
Da kenne ich mich zu wenig aus, leider.
Und dir gefallen auch manche Häuser besser wie andere. Warum?
Ja.
Ja.
Müssen wir mal an.
Oder damals ein witziges Haus erwischt.
Einland. Ja, voll.
Hinter mir steht eine Ampel.
Das Haus ist überhaupt mega cool eingerichtet. Also da merkt man einfach, dass jemand extremes Handel gab. Es ist alles so, es fügt sich ineinander. Und es ist ja nicht so ein Stil, den man ständig auf Pinterest sieht.
Nein, überhaupt nicht. Es ist auch ein bisschen so Klimbim dabei, minimal.
Ja.
Aber cooles Klimbim.
Ja, also die Ampellampe,
finde ich geil,
wird bei mir nirgendwo einziehen.
Eben, ich habe mal so eine ähnliche Idee gehabt, eine Stopptafel zu klauen, in der Mitte ein Loch bohren, einen Uhrzeiger rein und dann ist das meine Stoppuhr.
Du hast da schon mal aus so einem Flussstock, wie heißt das, Treibholz. Treibholz hast du schon mal eine absolut hässliche Lampe gebastelt.
Die war mega.
Die ist bis heute im Keller.
Die ist cool, die schalte ich mal, wenn ich im Keller was suche.
Die fliegt jetzt beim Umzug raus. Übrigens wollte ich nur sagen, vielen, vielen Dank für alle, die geschrieben haben, dass sie sich so für uns freuen, dass wir einfach eine größere, tolle Wohnung für uns gefunden haben. Der Wohnungsmarkt in Innsbruck, das wäre eigentlich auch nochmal ein Thema, das wir irgendwie bringen könnten. Es ist wirklich zum Verzweifeln. Also wie viele mir geschrieben haben, sie würden die Wohnung vom Fleck wegnehmen, unsere jetzt auch. Ja. Und ich weiß auch, Freundin, die sucht. Also es ist wirklich, eingegriffen wirklich in den Markt und das reguliert, weil crazy.
Beim letzten Hotel ja gerade so ein Birchel mitgehen lassen, wo es genau um so Housing und so in Amerika gerade geht, was so das durchschnittliche Real Estate in San Francisco, in New York und so kostet einfach. Geht es gerade um das. Mhm. Voll spannend. Und wie sich das entwickelt hat in den letzten 100, 150 Jahren.
Ja.
Dass das schon überall crazy ist, nicht nur in Innsbruck.
Voll. Ich wollte wirklich nur mal sagen, aber danke für die lieben Nachrichten und dass ihr euch für uns freut. Und ich kriege wirklich viele Nachrichten, dass Leute schreiben, hey, voll cool und genießt euren Urlaub. Und ich tue mir da teilweise einmal so schwer, wenn man dann ich will nicht angeben mit dem, was wir da jetzt machen und auch mit unserem Urlaub und so. Und das ist auf Social Media manchmal irgendwie dann schwierig. Und
ich finde, deshalb kann man im Podcast einfach so echt drüber reden. Das finde ich immer cool, weil eben, ich habe manchmal so das Gefühl, eben, wie ich vorher beschrieben habe, das kann ich nicht besser beschreiben. Und so ist es halt. Trotzdem genieße ich den Urlaub jetzt mega.
Ja.
Ja.
Na, aber ich finde es auch schön, dass andere sich dann für einen freuen, ja, und dass man nicht irgendwie das Gefühl hat, so, boah, die sind jetzt mal auf Bali für Wochen und
Good
so,
Karma.
Sondern sich mitfreuen können, und das ist voll schön zu spüren. Und dafür ein riesengroßes Danke.
Danke.
Ja, und dass ihr euch unser müdes Gelaber nur anhört.
Nächste Woche früher.
In diesem Sinne, hast du noch was?
Na, den Rest halte ich mal für nächste Woche auf.
Ist gut.
Ich wünsche euch gute Nacht. Was heißt Danke auf Balinese?
Suxma.
Suxma.
Das ist nach zwei Wochen das eine Wort immer noch nicht intus.
Suxma. Gute Suxma. Nacht.
Und ihr könnt uns folgen auf Instagram @liebreizen.extreme. Schreibt uns gern eure Bezugnahmen, vielleicht nicht wieder zum Schminkthema. Na, Spaß, ihr könnt uns zu auch allen Folgen immer Bezugnahmen senden. Und bitte bewertet den Podcast. Also falls ihr den Podcast noch nicht bewertet habt, dann macht das voll gern, weil das hilft uns, sichtbarer zu werden. Übrigens, genau, der letzte Podcast, die letzte Folge,
war wieder in die Charts.
War endlich mal wieder in die Charts. Ich glaube, weil doch so viele in der Früh dann wissen wollten, was die News sind, die wir im Podcast erzählen. ja, Clickbaiting hilft.
Ja.
Deswegen vielen Dank. Und
gerne auch Instagram Podcast am Berg folgen. Da kann man dann demnächst in den nächsten Wochen die ersten Infos raus. Wann und wo,
gespannt,
wer auftreten wird. Ja?
In diesem Sinne, habt eine schöne Woche und ich hoffe, ihr genießt den Herbst daheim oder wo immer ihr die Folge anhört. Schöne
ciao, ciao.
Woche. Tschüss.
Hallo meine Lieben, wir sind
Sina
und Leonie von Couchgeflüster, der Podcast für Liebe, Sex und Beziehungen. Bei uns hörst du ehrliche Gespräche über Dating, Beziehungen, Freundschaft, Sexualität und alles, was im echten Leben eben dazugehört. Mal tiefgründig, mal lustig, aber immer echt.
Hör jetzt rein und abonniere Couchgeflüster überall, wo es Podcasts gibt.